Mal schnell den Wodka geäxt.
Aber echt, noch ein Gin Tonic hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit dem wunderbaren Micha. Guten Morgen, Micha.
Moinsen.
Und wir sind nicht alleine hier im Podcast, sondern wir haben eine wunderbare Spezialexpertin eingeladen, nämlich die Lara von Polygamia. Guten Morgen, Lara.
Hallo.
Du warst ja neulich schon mal dabei, du hast aber auch einen eigenen Podcast, nämlich den Polycast auf der Seite polygamia.de mit zwei sehr netten Kollegen und genau, da schreibst du hauptsächlich über Spiele, bist aber auch bei uns im Discord anzutreffen, also ein sehr aktiver Blogger und Bloggerin und Schreiberin und ihr bloggt auch und schreibt nicht nur über Spiele wie wir, sondern auch über Filme, gell?
Genau, Filme und Serien und halt alles, was irgendwie popkulturell interessant für uns ist.
Ja, deswegen passt es heute ganz gut, deswegen war meine Spezialexpertin auch gar nicht so übertrieben, weil wir heute ein bisschen über den Tellerrand gucken wollen. Es gibt nämlich eine neue Netflix-Serie und diese Netflix-Serie nennt sich Castlevania. Und da klingelt es natürlich auch schon direkt im Öhrchen des geneigten Spielers, weil Castlevania ist natürlich eine Größe in unserer Videospiel-Kulturgeschichte. Castlevania, die Netflix-Serie, basiert auch auf dieser Spieleserie, genauer gesagt auf Castlevania 3, Dracula's Curse von 1989 auf dem NES. Und dann fangen wir doch da mal an. Ich bin zwar großer Castlevania-Fan, aber natürlich, wie alle anderen auch, erst mit der Metroidvania-Ära so richtig warm geworden mit den Spielen. Da ich selber kein NES hatte, habe ich Castlevania 3, das ist die Zeit vor Symphony of the Night, was so quasi der Neubeginn der Castlevania als Metroidvania-Serie etabliert hat. Deswegen bin ich da gar nicht so firm und habe Castlevania 3 nicht direkt gespielt. Ich habe es, glaube ich, mal als Emulator mal so kurz angespielt, aber war nicht so meine Ära. Wie sieht's denn da bei euch aus, Micha und Lara?
Ja, also ich habe auf dem Gameboy in Castlevania gespielt. Keine Ahnung, wie ich das war. Ich habe die beiden 3D-Castlevanias zumindest mal angespielt. Das war ganz nett. Und ich glaube, ich habe so ein Prügelspiel für die Wii gespielt. Judgment hieß das, glaube ich. Und ansonsten habe ich null Ahnung von Castlevania. Also wirklich null Ahnung. Es spricht mich jedes Mal an. Also ich denke dann immer, wenn ich Bilder sehe, boah, ist geil. Und ich habe mir auch ein paar so in die Sammlung geholt, als die relativ günstig zu erwerben waren für Nintendo DS. Da gab es ja so irgendwas mit Sorrow im Titel und so ein paar Neuauflagen und so. Also ich habe schon vor, mich da noch mal so reinzufuchsen. Aber irgendwie gab es für mich bisher nicht so eine Gelegenheit, da irgendwie reinzusteigen. Und insofern war das bei der Netflix-Serie für mich alles sehr neu. Also ich habe die Namen irgendwie mal gehört, Belmont und natürlich, dass da um Dracula geht und bla. Das habe ich schon so mitgekriegt, so im Groben. Aber ansonsten bin ich da eigentlich mit relativ viel Ahnungslosigkeit reingegangen.
Lara, wie sieht es denn bei dir aus mit Castlevania als Spielserie?
Ja, habe ich auf dem Original Gameboy gespielt und nie durchgeschafft. Ich bin meistens, also ich glaube, das weiteste, was ich mal geschafft habe, damals als Kind, war, glaube ich, das zweite Level, also nach dem ersten Boss. Und das war einfach so schwer. Das war so schwer. Allein wegen dieser beschissenen Entscheidung, dass du jedes Mal, wenn du getroffen wirst, so ein Stück nach hinten fällst, so springst, so. Das hat mich so oft immer wieder gekillt. Das dritte jetzt, worauf die Serie so großenteils beruft, habe ich nur als Let's Play mal gesehen auf YouTube, selber nie gespielt, weil ich genau wie du auch kein NES hatte. Hatte aber einen Nintendo 64 und da gab es auch ein Castlevania und das war richtig scheiße. Das war der Versuch, da so ein 3D-Ding draus zu machen und das war, nee, das war einfach nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Die neueren Teile, die so ein bisschen in diese God of War-Richtung gehen auch, die habe ich leider bisher noch nicht gespielt. Da hatte ich immer Bock drauf, war mir aber immer zu teuer, weil ich gehört habe, ja, so ganz flutschy ist es nicht. Deswegen dachte ich immer, ich schieße es mir mal günstig und habe es dann vergessen. Deswegen weiß ich nicht. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung, aber ich bin jetzt nicht so die Expertin, die jetzt jeden Teil gespielt hat. Es gab mal auf der PlayStation 3 so ein oldschooliges, war das Symphony of the Night? Nee, oder?
Ja? Bestimmt, doch, Leute. Also Symphony of the Night gibt's fast für jedes System und auf jedem Kühlschrank mit Display.
Okay.
Das ist großartig. Also das hat bestimmt jeder schon mal in irgendeiner Form irgendwie gespielt, weil es halt das Castlevania ist irgendwie für die meisten.
Ja, dann habe ich das wahrscheinlich da nochmal gespielt, aber ich glaube auch nicht durchgespielt.
Ich überlege gerade bei dem Mini-NES, also der Daniel hat sich das ja angeschaut, auf dem Nintendo Classic Mini-NES ist, glaube ich, nur das Original Castlevania und nicht Castlevania 3, gell? Wenn ich mich richtig erinnere. Mm. Ich habe leider auch keine da. Hast du die, Micha? Nee, gell?
Nee, auch nicht. Die habe ich leider nicht.
Nee. Also ich habe gerade mal kurz recherchiert, da ist das Original Castlevania drauf und das passt aber schon ganz gut, weil Castlevania 3 Draculas Curse ist ein Prequel zum Original Castlevania Spiel. Das passt als Serie, wenn man sich darauf basiert, jetzt natürlich auch ganz gut, weil man dann langfristig auch sehr viel erzählen kann. Wir spielen nämlich in Castlevania 3 und das ist auch der Protagonist der Serie, Trevor Belmont, das ist ein Vorfahre von dem Helden, den man so kennt, nämlich Simon Belmont. Und Dracula, klar, ist ja eh unsterblich, mehr oder weniger, der ist natürlich da auch schon dabei und auch berühmte Charaktere, die man auch aus späteren Spielen schon kennt, wie Alucard, die sind da auch schon alle mit dabei in diesem Castlevania 3. Mhm. Genau. Also, es spielt vor Symphony of the Night. Es ist natürlich eine Serie basierend auf dem Spiel. Da wollen wir jetzt auch ein bisschen drüber reden, wie arg das zusammenhängt, unabhängig jetzt von den Charakteren oder natürlich auch vom Stil her. Dann beschreiben, lass uns doch mal ein bisschen versuchen zu beschreiben, um was es bei der Serie geht. Wir haben noch gar nicht dazu gesagt, dass es eine Trickfilmserie ist, also eine animierte Serie und keine echten Schauspieler. Das muss man vielleicht ganz deutlich nochmal erwähnen an dieser Stelle, um die Erwartungshaltung auch zu verändern. Ja,
es ist so eine amerikanische Anime-Serie quasi, so wie Avatar, der Last Airbender. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und spielt in der Walachei, startet 1455.
Musstet ihr da auch lachen bei dem ersten Screen, als so diese Skelette da, diese Stangen waren und dann so ein bisschen gruselige Atmosphäre und dann steht da Walachei. Dann dachte ich irgendwie auch so, warum spielst du nicht gleich in Buxtehude? Also das fand ich irgendwie komisch.
Naja, ich meine, ich hab's komplett auf Englisch geguckt, da steht da dann das Englische, das ist nicht ganz so schlimm. Und es spielt halt, also die Castlevania-Teile spielen immer wieder mal in diesem Walachei. Also das ist halt, klar. Aber ja, du hast schon recht, das klingt ein bisschen seltsam. So. 1455 und eine junge Frau klopft an die Tore von Draculas Schloss und und die will eigentlich von ihm lernen, irgendwie als Ärztin sich weiterzuentwickeln und er lässt sich nach einem kurzen Gespräch auf sie ein und das ist so der Einstieg und davon hätte ich eigentlich
und viel bietet ihr quasi so
Wissen. Genau, bietet ihr Wissen. Und sie bietet ihm dafür einen Einblick in die Menschlichkeit, kann man so ein bisschen sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt cool, wenn das weitergeht. Und dann springt es aber leider um ungefähr, ich glaube, 25 Jahre oder so. 20 Jahre fast. Und dann wird sie verbrannt.
Ja, also wir müssen jetzt dazu sagen, es gibt 4 Episoden und wir werden jetzt schon auch über diese 4 Episoden reden. Das ist natürlich mildes Spoiler-Territorium, aber wie gesagt, es geht um Dracula. Es ist jetzt, also diese 4 Episoden sind insgesamt auch, so habe ich das Gefühl, ein Anlauf für die richtige Serie. Deswegen werden wir jetzt schon über diese 4 Folgen auch komplett reden. Kleine Spoilerwarnung, wer da irgendwie völlig empfindlich ist, aber ich finde, da kann man und muss man auch irgendwie auch über die letzte Episode reden, was da so passiert, also nur als kleine Vorwarnung. Genau, die wird von dem Dorf verbrannt, weil sie als Hexe deklariert wird. Und da ging's mir wie dir, nach der ersten Episode dachte ich, ist ja eigentlich ganz cool, aber ich hätte gern mehr gesehen, wie diese Beziehung zwischen Dracula und dieser Frau, also seine Frau, es wird ja auch dann so dargestellt, dass Dracula völlig durchdreht, weil er halt stinksauer ist, weil sie halt seine Frau, also die Frau, die er liebt, als Hexe verbrannt haben. Und das ist ja auch Draculas Curse, also das ist quasi auch so die Vorgeschichte zum Spiel. In der ganzen ersten Episode geht's nur darum, da kommt noch kein Belmont vor und kein Dracula-Jäger. Und das fand ich sehr, sehr geil, weil ich auch dachte, hey, das ist eine 4-Folgen-Staffel, 20 Minuten. Die nehmen sich ganz schön viel Zeit für diese Beschreibung des Draculas mit seiner Frau. Aber da hätte ich gern viel, viel mehr gesehen.
Also die Frau Lisa ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Und dass die halt dann wirklich schon relativ zügig so nach der ersten Hälfte der ersten Folge gleich, dann hätte ich mir halt gewünscht, dass es vielleicht noch einen Rückblick gibt oder so. Aber naja, wir mussten halt dann doch wahrscheinlich vorwärts kommen und den echten Helden einführen. Aber ja, fand ich ein bisschen schade. Aber bevor es dann weitergeht, wollte ich mal wirklich an den Anfang gehen. Und zwar, wie hat euch denn das Intro gefallen? Das sieht man ja eigentlich nur einmal, wenn man das am Stück guckt, nämlich ganz am Anfang, diese Intro-Sequenz. Weil ich finde immer, das gehört zu Animationsserien, sind für mich immer sehr eng verbunden mit den Intros, sowohl Musik als auch optisch. Hat das bei euch irgendwie, fand ihr das gut?
Solange du überlegst, Micha, ich hätte gern die ganze Serie in diesem Stil des Intros gesehen. Das hätte mir viel besser gefallen.
Ja, also
die normale Serie ist so klassisch 0815 Anime-Stil. Also da kann der Micha, glaube ich, gleich noch ein paar Takte mehr zu sagen. Das hat mir nicht so sonderlich gut gefallen. Aber dieses Intro ist so stylisch, weil das dann nur so diese Concept Arts oder sowas ist oder so schraffiert oder mit so Strichen. Also man sieht die Handarbeit quasi noch in diesen Zeichnungen. Und das hätte mir viel besser gefallen, wenn man sich da getraut hätte, irgendwie so einen künstlerischen Zeichenstil zu wählen als so ein Standard-Anime-Look.
Also ganz ehrlich, das Intro ist das Beste in der ganzen Serie für mich. Also weil dieses Intro in diesem Zeichenstil ist ja genau das auch, was sie sagt, halt einfach die Wut und diese Emotionen transportiert, die der Dracula-Fluch normalerweise hätte. Dadurch, dass dieser Stil so viele so Schraffuren hat und Bewegungen und die Kinetik akzentuiert, da gibt es dann eine kurze Stelle, wo dann irgendwie die Fledermäuse von Dracula so aufsteigen und dann siehst du da drin in diesem ganzen Gewitter an Fledermäusen, wie der Belmont versucht, sich mit seiner Peitsche dagegen zu wehren und so. Und das ist geil. Man sitzt da und denkt, boah, so müsste die ganze Serie sein. Irgendwie erkennst du da drin auch noch ein Kreuz, weil es ja auch um eine Religionskritik geht und so. Und wenn die viel mehr von diesem expressionistischen Stil aus dem Intro da reingepackt hätten, vielleicht auch wirklich gesagt, ey, wir machen alles schwarz-weiß und akzentuieren bestimmte Farben. Das wäre so gut gewesen. Und das hätte auch die Story deutlich besser transportiert als das Stil, der so generell drin ist. Und das ist auch gar nicht unmöglich, weil ich habe auch schon viele Serien gesehen, die genau das machen. Also die mischen das so ein bisschen. Viele richtige Anime-Serien, das ist jetzt eine US-Produktion, aber ich habe das schon oft gesehen, dass es in den ruhigen Szenen natürlich dann schon so aussieht wie jetzt hier in dieser Serie, aber wo dann in den Action-Sequenzen, wenn die Figuren so schnelle Bewegungen machen, dass dann wirklich dann diese Schraffurzeichnungen kommen. Also je hektischer die sich bewegen, desto mehr reißen die aus ihrem eigenen Frame sozusagen raus, als würde ihnen so der Kragen platzen. Und das ist aber eigentlich eine schöne Art zu zeigen, dass diese Figuren einfach Wut haben und dass da was drinsteckt. Das ist ja das, was normalerweise Schauspieler transportieren und was durch die Stimme kommen muss, muss ja irgendwie durch Zeichnung zeigen. Und die Freiheit nehmen sich viele Animes, die guten jedenfalls, die eine künstlerische Vision haben. Und da fand ich das Intro jetzt ehrlich gesagt optisch am besten. Und das hat auch meine Erwartungshaltung sofort, kommt ja nach dem Intro, dann gibt es ja diesen harten Schnitt, über den wir gerade gesprochen haben. Und von da an geht es nur noch abwärts. Weil der Anfang ist richtig geil. Die ersten 5 Minuten mit Lisa, weil das ist so ein bisschen wie die Schöne und das Biest in cool. Ja, weil Lisa ist nicht so eine Dämsel, sondern die sagt so, nee, ich will jetzt nicht.
Und sich da auch einfach so reinzugehen, schutzlos. Genau.
Ja, und sie tötet ja auch direkt am Anfang die gefährlichen Fledermäuse, wo sie selber merkt, irgendwas stimmt hier nicht so. Und Dracula ist jetzt auch nicht der Arsch, sondern er ist halt einfach schon ein asozialer Penner anscheinend, der dann in seinem Schloss hockt und nicht viel tut, ne? Sie sagt, ja, aber das kann ich dir alles beibringen, also dann entfremdest du dich nicht so sehr und dafür will ich einfach dein Wissen. Und diese Szene, wie, dann geht halt die Tür auf und dann sieht man Draculas Labor, glaube ich, ne? Ist irgendwie so eine riesige Halle, die sieht auch optisch wirklich geil gemacht aus, alles ist gülden, alles leuchtet irgendwie, alles ist toll. Und das ist so dieser Moment wie in Schön und das Biest, wenn Belle so in diese Bibliothek kommt. Und da sieht sie dieses krasse Wissen und sagt so, boah, hier lebe ich jetzt mein restliches Leben lang, hier werde ich nichts anderes mehr tun. Und das merkst du dann auch. Und es wird auch nie erklärt, das ist das Merkwürdige an diesem Schnitt auch, logisch, warum diese Leute diese Frau verbrennen, wenn sie doch sowieso in diesem Schloss wohnt. Habt ihr euch das nicht gefragt? Also warum, wie kommen die denn überhaupt an Draculas Schloss dran? Wie haben sie die dann da rausgezerrt? Weil dann wird ja irgendwie erzählt, dass die sich da ein Haus gebaut haben und so, aber warum sollte Dracula auf sein Schloss verzichten? Also das
Einkaufen halt.
Die kann
kurz in die Stadt die Milch holen und zack.
Ja, weißt du, also so wird das ja irgendwie erzählt und dass er auf Reisen geht und so, aber es gibt so viele Lücken, so viele Fragen, die so unbeantwortet sind. Es ist einfach nur so, also die wollten einfach nur diesen Aufhänger und diese Story-Vehikel haben, dass Dracula einfach stocksauer wird und seinen Fluch da loslässt. So. Und es ist okay, aber man sitzt da als Zuschauer und denkt, eigentlich wäre das doch viel schöner zu erfahren, warum er so wütend ist, weil diese Zeit, dieses kurze Andeuten reicht ja nicht dazu aus, um diesen Antagonisten irgendwie begreiflich zu machen. So ist es halt einfach nur, ein Fluch wie jeder andere. Also dann kannst du ja auch, weiß ich nicht, die Mumie gucken oder so und es ist dasselbe in grün. Also wirklich ganz schnell abgehandelt. Das Interessanteste eigentlich.
Das Ding ist halt, dass das ja eine Netflix-Produktion ist. Das heißt, die hätten ja alle Freiheiten. Die müssen sich ja an keine Konvention halten. Die haben ja keine Abrufzahlen jetzt von oder Werbedings, sondern die können halt eigentlich kreativ und künstlerisch alles machen und auch inhaltlich alles machen. Und dann haben die halt ja auch eigentlich jemanden mit Warren Ellis, der ja die ganzen Drehbücher geschrieben hat, der durchaus auch dafür bekannt ist, mal ein bisschen ungewöhnlichere Geschichten zu schreiben. Und dann schreiben sie doch eher wieder so eine sehr nah an der Vorlage liegenden, ich will nicht sagen 0815-Kram, aber zumindest schon viel Erwartbares einfach. Also auch der spätere Protagonist und Held, der Belmont ist halt schon so ein Pseudo-Anti-Held, wie ich ihn eigentlich auch nicht mehr unbedingt sehen möchte.
Und so ein Wisecracker, immer so ein One-Liner auf den Lippen.
Ja, und halt auch eigentlich so der Reluctant Hero, der eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Der wird ja auch so eingeführt, sitzt in so einer Kaschemme und will sich besaufen und will eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben und kommt da ja eher zufällig in diese ganzen Geschehnisse rein, aber dann ist es doch so, dass er dem Heldenruf folgt und eben das dem Ganzen sich entgegenstellt. Das fand ich halt auch so ein bisschen für mich war dann Dracula eigentlich auch wirklich der sympathische Charakter. Trotz dieser sehr kurzen Einführung fand ich den immer noch sympathischer als Belmont.
So geht's mir auch. Und noch eine Takt, Warren Ellis, du bist die Comic-Spezialistin, also du liest, glaube ich, gerne und viele Comics und Visual Novels und so. Ich streife dieses Gebiet nur manchmal so, aber selbst mir hat Warren Ellis Vorfreude bereitet auf diese Serie, weil ich dachte, geil. Also ich habe wirklich nicht viel gelesen im Comic-Bereich, aber Transmetropolitan liebe ich total. Ja, also auch eine 1997 gestartete Serie muss man unbedingt lesen und ich glaube, die ist heute aktueller denn je. Da geht's um den Journalisten Spider Jerusalem, der einen faschistoiden US-Präsident bekämpft und so und auch die Presselandschaft, also aktueller denn je. Und das hätte ich ja gerne verfilmt gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, also gut, Warren Ellis, Dracula und so, der kann da bestimmt auch was erzählen, was man so halt mit Dracula noch nicht erlebt hat, ja. Oder vielleicht mal eine andere Perspektive drauf zu werfen. Und dann war ich aber relativ enttäuscht, weil schon, wie du gesagt hast, ich dachte halt, okay, Warren Ellis, Netflix, keine Konventionen nötig. Die können die Folgen so lang machen, wie sie wollen. Die können auch R-rated, also das haben sie ja auch gemacht. Ja, die müssen keine Rücksicht auf Fluche, also nicht auf Fluch von Dracula, sondern auch Flüche im amerikanischen Fernsehen. Darfst du halt nicht Fuck und sowas sagen. Also nicht mal darauf mussten sie Rücksicht nehmen und das nutzen sie ja auch aus. Also die Serie ist absolut blutig, fast schon zu übertrieben blutig an vielen Stellen. Da kommen wir bestimmt auch noch mal drauf. Aber da wird rumgeflucht und alles Mögliche. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Potenzial, was durch Alice, Netflix und Castlevania eigentlich da liegt, bis jetzt noch nicht genutzt wird. Nö, überhaupt nicht.
Finde ich halt, ich finde halt auch, dass das Potenzial auf keinen Fall voll ausgeschöpft ist, aber ich finde das immer noch ein halbwegs guter Pilotfilm, ich zähle die einfach zusammen, weil das ist, wenn man es am Stück anguckt, ist es quasi der Pilotfilm der eigentlichen Serie und für mich war es immer noch ein unterhaltsamer Pilotfilm. Ich fand es interessant genug dran zu bleiben, weil ich wissen wollte, wie weit gehen sie, wo hört's auf. Aber ich glaube, wenn jetzt nicht Castlevania als Marke draufstehen würde, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt geguckt hätte, weil ich bin jetzt nicht so Anime-Fan, ne? Ich mag schon Zeichentrickserien und Animationsserien und guck auch einige Filme und ich mag natürlich die Ghibli-Sachen und auch europäische Sachen, aber dieses Anime-Serien, da bin ich sehr verschreckt worden, weil die ich bisher immer versucht habe anzugucken, die waren irgendwie immer kacke. Also das Letzte, was ich probiert hatte, war Attack on Titan und das habe ich nicht ausgehalten. Ich habe die erste Staffel mich durchgequält, weil da geht eine Folge ja sogar nur 14 Minuten oder so und die haben in jeder Folge eigentlich nur geschrien Und das fand ich so anstrengend. Und, die erste Staffel hat irgendwie 27 Folgen oder so. Und das ist dann bei, selbst bei 14 Minuten irgendwann wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich war, fand das gut. 4 Folgen, 20 Minuten, das war halt schön, weißt du. Da kann man gut ein Stück einfach mal weggucken, ohne dass man jetzt sich total dafür aufopfern muss. Aber ja, hätte man definitiv mehr machen können. Also wir werden ja gleich bestimmt noch ein bisschen weiter in den Plot einsteigen. Aber ich fand jetzt den Einstieg in die Serie, den fand ich gut.
Ja, dann lass uns doch mal kurz an dem Grafikstil bleiben. Ich kann mit Anime auch nichts anfangen. Ich fand's auch nicht besonders toll. Also es gibt ein paar nette Effekte, so wenn Feuer leuchtet irgendwie besonders schön und so. und die Hauptfiguren, die sind auch einigermaßen okay gezeichnet, finde ich. Da merkt man auch, dass sie mehr Arbeit reinstecken, was aber auch dazu führt, dass man halt zum Beispiel in so einer Bar-Szene auch merkt, was ist der Protagonist und was sind die billig produzierten Nebencharaktere, die da wirklich wie Standbilder wirken, wo sich nur so der Mund bewegt. Und das, finde ich, ist mir extrem hier aufgefallen, dass da an vielen Stellen irgendwie total gespart wurde. Und irgendwie, also besonders ansprechend fand ich den Stil jetzt nicht. Da hast du ja auch schon vorher rumgemosert, Micha, gell?
Ja, ich mag den Stil auch nicht besonders. Also es gibt so ein paar Panoramen, die mir gut gefallen. Es gibt so zum Beispiel eine Stelle, wo der Belmont dann auf diese Stadt zugeht. Das sind ein paar ganz schöne Standbilder sind da irgendwie drin und so. Aber insgesamt hat mir das visuell auch nicht gefallen. Und das sage ich halt als jemand, der eigentlich Animes generell mag. Aber mir fehlt das, aus vielerlei Gründen gefällt es mir nicht. Aber zum einen fehlt mir das Extreme. Ich mag es, wenn Trickserien einfach sagen, okay, wir müssen nicht realistisch aussehen, sondern wir machen einfach geilen Scheiß, den wir nur in Trickfilmen auch darstellen können. Attack on Titan habe ich jetzt nicht gesehen, aber es gibt halt, also viele Animes versuchen dann irgendwie halt auch über den Zeichentrickstil das zu transportieren in ihrem Trickstil, was halt auch inhaltlich passiert, sei es halt einfach durch ihre Charaktere oder keine Ahnung, da geht es vielleicht um besonders krasse Geschichten und das merkt man irgendwie an einem Trickstil. Wenn man sowieso schon die künstlerische Freiheit hat, dann versucht man das ja irgendwie da auch mit reinzuarbeiten. Das ist bei Castlevania, das sieht halt aus wie, das sieht 0815 aus. Das sieht halt aus wie jede andere, also US-Produktion in diesem Stil. Es gab ja auch andere Videospielverfilmungen, wie zum Beispiel Dead Space oder hier das Dings, Dantes Inferno und so, die alle sehr ähnlich aussehen. Und das ist so ein sehr, sehr nicht, also da fehlt einfach eine besondere Vision, meiner Meinung nach. Das ist so nicht besonders cool. Dann kommt dazu, dass es auch nicht konsistent ist von den Größenverhältnissen, von den Gesichtern und sowas. Es gibt halt manchmal Szenen, dann steigt irgendwie ein Dämon auf und dann stehen die Protagonisten vor denen und je nachdem, welchen Winkel die den Kopf halten, sieht es manchmal so aus, als würden sie sich drüber freuen oder vor Ehrfurcht erstarren. Und das von einer Millisekunde auf die andere. Und das sind halt so Szenen, die reißen dich auch raus, wenn du denkst, okay, jetzt nehme ich es auf, die Geschichte ist vielleicht jetzt gerade an der Stelle gar nicht so schlecht und dann wieder rein. Und dann ist es halt auch nicht mal von den Figuren konsistent gemacht. Und ich rede jetzt nicht von Comic-Verzerrungen, also ich rede jetzt nicht davon, dass coole Perspektiven eingenommen werden und dass dann natürlich auch immer so eine, manchmal gibt es ja Untersichten oder irgendwie andere Verzerrungen, um zu versuchen, diesen gezeichneten Stil so ein bisschen Rechnung zu leisten. Aber ich rede wirklich von Inkonsistenten. Es ist auch so zum Beispiel bei dieser Kneipenszene am Anfang, bei dem Hintergründen kriegst du auch nie ein Gefühl für Größenverhältnisse, weil sie jedes Mal sich verändern. Der geht halt raus aus diesem Haus, das sieht deutlich kleiner aus als von innen und je nachdem, welchen Blickwinkel der irgendwie hat, ist der Hintergrund weiter weg oder näher dran und es gibt halt auch immer einen sehr starken Unterschied zwischen Figur und Hintergründen an vielen Stellen irgendwie so. Also manchmal sieht es ganz gut aus, manchmal schaffen die dann doch noch ganz coole Bilder, aber gerade so in den späteren Sequenzen sind auch viele Stellen dabei, wo du einfach denkst, okay, da wurde viel gespart und dann haben die Animationen auch alle irgendwie 5 Frames oder was und sehen sehr, sehr hakelig aus und es fehlt auch eine gewisse Form von Dynamik. Das hat mir ja nicht besonders
gefallen. Gerade in den Actionsequenzen und das deutet sich ja auch schon an, dass Castlevania als Serie, also die zweite Staffel, wenn man jetzt mal diese 4 Folgen als erste Staffel deklariert, so benennen die das nämlich auch, die zweite Staffel wurde schon geordert mit auch mehr Episoden, soweit ich weiß. das deutet sich ja schon an, dass es auch eine Action-Serie wird. Also es gibt sehr viel Action auch schon in diesen vier Episoden. Es gibt auch die ruhigeren Passagen und so und auch Dialoge. Aber gerade die Action, finde ich, ist so Hit and Miss. Ja. Also es gab ein paar coole Szenen, die haben irgendwie gut funktioniert. Und dann gab es wieder so 0815, wo sie halt irgendwie gefühlt 18 Stockwerke tief fallen und ja, dann aber irgendwie so plumpsen wie in so einem Hanna-Barbera-Cartoon. Ja. Und dann so wischen sie sich so ein bisschen den Staub aus den Haaren. Und dann auf einmal sind sie halt genau in dem Raum, wo sie hinwollen. Und davor sind sie aber in so riesigen Zahnrädern, turnen sie rum, wo du dann auch überhaupt gar kein Gefühl für hast, warum sind da jetzt so riesig. Also das hat irgendwie alles keine Dimension. Und dann gibt's aber wieder so ein paar coole Feuer- und Eiselement-Sprüche, oh ja, die dann diese Partnerin von ihm da spricht, wo du dann wieder denkst, hey, das sieht richtig gut aus. So,
ne? Ja, das ist so. Und ich finde auch, also manchmal rettet auch wirklich die Farbwahl die Bilder irgendwie. Also ich finde gerade die Szenen, wenn die Hölle losbricht, wenn Dracula seinen Fluch irgendwie raussendet und seine Dämonenkreatur kommt, das sieht stellenweise dann schon wieder richtig geil aus. Und da merkst du halt aber auch, wo Zeit reingesteckt wurde. Also manche Szenen sind wirklich so Füller. Also man wusste, man hat das Gefühl, man hat die, ich weiß ja natürlich nicht, wie die Produktion lief, aber man hat einfach das Gefühl, den Eindruck, dass das so dazwischen geschoben worden ist. Und bei manchen Szenen ist richtig viel Liebe auch tatsächlich reingeflossen und das zahlt sich auch aus. Dann sitzt du da und denkst, wow, das war cool. Und deswegen guckt man ja doch irgendwie weiter, auch wenn man es inhaltlich dann nicht so gut findet, dann irgendwie, dann denkt man, vielleicht kommt ja doch die nächste Szene, wo noch ein Fluch kommt oder noch irgendwas passiert. Und das kommt auch zum Schluss ab und an mal so. Also wirklich hauptsächlich die Sache mit Feuer, wo dann irgendwie so Gesichter aus dem Feuer rauskommen und so, das ist schon ganz cool. Das sind so die besten, gelungensten Sachen.
Also gerade am Anfang diese Szene in dieser Kneipe, in diesem Inn, die ist mir auch direkt negativ irgendwie aufgefallen. Ich habe mich dann hinterher gefragt, ob das vielleicht ein bewusstes Stilmittel ist, weil ja zum Beispiel auch der eine von diesen dreien an einer Stelle plötzlich aussieht, als wäre dreimal so groß wie Trevor. Das ist so riesenhafte, und ich habe mir dann halt irgendwie gedacht, ist das vielleicht bewusst so gemacht als quasi, ja, Stilmittel, dass man sich in dem Moment so reinversetzt, dass der halt auf Trevor in dem Moment so groß wirkt, aber er ist gar nicht so groß, sondern dass das durch den Alkohol und vielleicht auch durch die Bedrohung einfach, dass diese Realität auf der visuellen Ebene auch schon so verzerrt ist. Meint ihr, also ich bin mir nicht sicher, ob es halt doch nicht vielleicht auch Absicht ist, dass es manchmal so schlecht ist.
Es wirkt aber eher unbeholfen, finde ich, irgendwie in dem Moment, ja. Aber es traut man dem Team und so eigentlich nicht zu, gell, dieser Produktion.
Ja, also es wundert mich halt so, dass, also gerade wenn dann im späteren Verlauf, also, weil, wie Micha schon gesagt hat, gerade diese ganzen Feuer- und Elementeffekte und wenn diese Höllenkreaturen kommen, das sieht dann doch wirklich so viel besser aus, dass ich mir denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, wir nehmen das Schlechte in Kauf, weil wir haben hier die coolen Szenen.
Naja, aber die wussten ja jetzt ja auch nicht, das ist ja ein Pilot, also wie du schon gesagt hast, es fühlt sich wie ein Pilotfilm an, das ist so dieses Opening, es hört ja auch wirklich mit so einem, jetzt geht's erst richtig los Gefühl, fängt's ja an, also hört's auf quasi, und dann hat man das Gefühl, jetzt kann die Serie richtig losgehen. Man merkt so richtig, wie diese vier Folgen das Pitch-Material waren, um quasi Netflix davon zu überzeugen, eine Full Season zu bestellen. Ist ja völlig legitim und ist ja auch völlig in Ordnung, das so als Start-up sozusagen zu machen. Aber es ist ja wirklich, es hängt ja nicht mal mit einem Cliffhanger, sondern es ist so, jetzt haben wir unser Team zusammen, jetzt kann die große Abenteuerreise losgehen.
Ja, aber wobei sie den Establisher-Shot mit den Helden am Ende ja auch verkacken, weil da die Dimensionen überhaupt nicht funktionieren. Da sind wir zwei hinter dem Belmont versteckt, weil er so einen Riesenmantel hat irgendwie und irgendwie ist das ganz merkwürdig perspektivisch verzerrt. Also es sieht nicht cool aus. Es sieht halt nicht aus wie in den Avengers oder so, wo du denkst so, ja, das sind jetzt die Helden für den nächsten Film, sondern das irgendwie ist der Belmont und da hinten kriechen noch zwei andere rum. Und dabei haben die eigentlich den Kampf gewonnen.
Das ist ganz merkwürdig. Aber das waren auch so, wenn wir jetzt mal ein bisschen über die Geschichte reden, wie ihr schon gesagt habt, dieser Anfang mit Dracula, der war geil mit der Frau. Ich fand es auch zu kurz, wie dann diese Rache erklärt wird, weil er ist halt einfach sauwütend und dann geht die Hölle los. Und war okay, aber es hätte man durchaus ein bisschen mehr noch definieren können, was denn diese Beziehung ausgemacht hat zwischen den beiden. Ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass sowas vielleicht über Rückblenden noch passiert dann in der vollen Staffel. Und da gehe ich auch eigentlich schwer von aus, dass man da ein bisschen mehr drüber erfährt, weil dieser Charakter so für sich noch nicht fertig definiert ist. Das schaffst du in den vier Folgen nicht, weil man musste ja auch irgendwie schaffen, Belmont irgendwie zu etablieren. Also dafür, dass wir nur vier Folgen haben, war schon sehr viel Dracula drin.
So das gesehen. Stimmt, das stimmt wiederum, ja. Vor allem musstest du ja nicht nur Belmont, sondern weil es ja wie bei dem NES-Teil mehrere Hauptfiguren gibt, auch wenn nicht alle von dem Spiel mit drin sind. sind ja fast alle mit drin irgendwie. Und das, die musst du ja auch irgendwie etablieren. Ich fand's nur nicht ganz so cool, wie sie diese Charaktere etabliert haben. Also bei Alucard fand ich's okay. Das war ja am Anfang schon so kurz angedeutet, wo jemand versucht, Dracula aufzuhalten und dann siehst du nur so einen Blutspritzer. Das war dann schon in Ordnung so. Das fand ich ganz cool gemacht. Auch die Auseinandersetzung zwischen Trevor und Belmont und Alucard fand ich gut. Aber ich fand die Einführung von ihr, wie hieß sie denn gleich noch?
Ja.
Cypher.
Cypher.
Genau, die fand ich halt schon, weißt du, da direkt wieder ein Damsel in Distress. Nice.
Die ist aber doof. Also ich finde auch, das Verhältnis zwischen ihr und Belmont ist so was von Klischee. Das ist natürlich, rettet Belmont sie. Natürlich kann sie ihn nicht leiden, weil er ein schlechtes Benehmen hat. Natürlich ändert sie ihre Meinung, als sie ihn im Kampf sieht. Ja. Natürlich ändert er seine Meinung über sie, weil er merkt, dass sie zaubern kann. Ja. Und natürlich kommt sie aus dem Nichts mit den Zaubern raus und er so, oh, du kannst zaubern. Und natürlich ist da, und dieser Alucard ist natürlich ein androgyner sexy Motherfucker. Ja, dann, es ist so
Klischee. Ja, gut, sitzt da. Aber das ist so in der Vorlage. Ja. Also ich meine, das ist natürlich schwierig, da jetzt von optisch von abzuweichen. Hätte man, also Alucard, weiß ich nicht, wie man den anders hätte machen sollen. Also als kleiner grüner Gnom hätte halt auch nicht funktioniert.
Ja, aber da gibt's ja auch diese wie heißen die, diese Denker oder Sprecher? Ja, Sprecher, ne? Speaker. Und Speaker. Natürlich ist der alte Großvater total besorgt um seine Tochter. Und natürlich ist die Tochter die hübscheste in dieser ganzen Gruppe.
Ja, also das,
und sitzt
das
da und ist denkst,
eher was mich stört, ja.
Was ist das? Was ist das? Man sitzt da und denkt so, oh, ich hab das hundertmal gesehen, diese Tropes, die zum 300. Mal gedrückt werden. Es ist nicht schlimm, wenn man es einmal macht oder wenn es zwei Serien auf der Welt gibt, das machen, aber es ist so langweilig. Ja. Und es ist, du weißt schon, du siehst diese Leute, du siehst diesen Rat, du merkst, das ist jetzt die Zauberin, du weißt sofort, wie die restlichen zwei Folgen da weitergehen. Ja. Und auch wie dieser Belmont dann irgendwie zu sich findet, so die ganze Zeit immer sehr abweisend, so, oh, ich finde, mir ist alles scheißegal und wir müssen natürlich gehen und so. Und erst durch die Zauberin merkt er, dass er doch was machen kann.
Ja, ich bin halt auch wirklich so, da bin ich halt echt von Alice ein bisschen enttäuscht. Weil, also ich weiß natürlich nicht, wie viele Vorgaben er hatte, ne? Aber da hätte ich mir halt einfach, weil ich weiß, dass er es besser kann, auch was Besseres erwartet.
Und gerade ihm hätte ich halt zugetraut, dass er auch sagt, also gut, wir müssen die zwar, also Alucard muss zwar aussehen wie ein androgyner Motherfucker, weil die Fans steigen uns halt aufs Dach, wenn der jetzt, keine Ahnung, aussieht wie ein Latin Lover oder sowas. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist mir völlig klar. Aber du kannst es ja trotzdem so schreiben, dass du mit diesen Erwartungshaltungen brichst, ohne die komplett irgendwie zu verkraulen, die Leute, ja? Also ich meine, also die Fans, das geht schon, das kann man schon machen. Es ist zwar anstrengend und schwierig und vielleicht musst du manche Tropes in Kauf nehmen, um sie dann halt irgendwie an einer anderen Stelle wieder zu brechen oder sowas in der Art. Also du kannst ja auch mit diesen Erwartungshaltungen spielen. Ja. Also warum dreht man nicht auch mal dieses Dimsel in Distress um? Und sowas hätte man ja zum Beispiel nicht gebraucht. Mhm. Also man hätte ja Alucard und Co. und so trotzdem so lassen können, wie man sie denkt, dass sie sind, aber sie halt in anderen Situationen zu etablieren. Ja. Das wäre ja durchaus möglich gewesen.
Ja, er kann ja auch so sein, wie er ist. Ich meine, das sage ich ja auch nicht, dass der kein androgyner Typ sein kann. Das ist ja eigentlich auch cool, aber der steht halt die ganze Zeit shirtless da rum.
Ja.
Und man denkt, ja. Und das hätte man ja, also man hätte das ganze Ding ist ja total mit Flüchen und Sprüchen so durchsetzt irgendwie. Warum nicht an dieser Stelle einfach so kommentieren, jetzt zieh doch mal ein Shirt über. Oder so. Einfach um so drauf aufmerksam zu machen, okay, das ist ein Trope, aber wir wissen das und wir arbeiten damit. Und vielleicht, weißt du,
der Humor ist ja drin in der Serie.
Ja, eben. Und warum nicht an diesen Stellen? Also man hätte ja viel selbstironischer damit umgehen können. Die Selbstironie ist ja auch schon da. Und aber nicht an den richtigen Stellen gesetzt, nämlich, weil genau diese Sachen, die wir jetzt gerade kritisiert haben, die werden komplett für voll genommen. So, da sagt die Serie, das nehme ich völlig ernst, das muss so sein, da gibt es keine Witze. Aber gerade an den Stellen hätte man es einfach unterhaltsamer machen können, ohne die Vorlage aber auch zu verletzen. Man hätte das, weil ich meine, es ist 2017 und man weiß, dass diese Spiele 20, 25 Jahre alt sind. Man hätte einfach damit arbeiten können. Und das finde ich halt, ist echt total die vertane Chance. Ja, weil die haben früher auch nicht fuck gesagt und geflucht und sich gegenseitig.
Die haben ja eh schon angepasst.
Ja. Eben, das ist ja sprachlich ja sowieso schon angepasst. Deswegen dieser Anspruch kann ja dann nicht so gelten. Und sie haben es ja visuell mit der Kleidung und so ja entsprechend hingekriegt. Aber da hätte man diesen Humor dann auch gut transportieren können. Und ich glaube, das hätte gut getan. Ich mag Alucard sogar. Ich fand diese Einführung am Anfang auch cool und es ist auch interessant, was er da in seinen wenigen Sätzen dann auch so zu sagen hat und wie man erklärt, welche Rolle er da spielt und so. Es ist halt nur so, wie der eingeleitet wird und dann kommt dann das ein Grab raus und alles irgendwie dann auch nur die Hose an und ich dachte, jetzt kommt die CK-Werbung. Das hast du hundertmal im Vampirfilm gesehen irgendwie. Und jetzt sind wir mit. Also es gibt so viele Revolutionen in Horror-Genres irgendwie. Das Zombie-Genre wurde revolutioniert und andere Genres wurden revolutioniert. Du hast so viel Neues gesehen. Warum muss dann ausgerechnet Castlevania das zum 100. Mal totreiten? Irgendwie. Nur weil es der Vorlage, also die haben sich ja sowieso an einigen Stellen schon davon gelöst. Da hätte man hier ja, dann genau auch
und, was und so viel bietet ja die Vorlage nun auch nicht. Also wenn man sich die Story anguckt, wie sie damals im Spiel drin war, gab es eine kurze Intro-Sequenz und eine Outro-Sequenz und dazwischen gab es vielleicht, glaube ich mal, zwei Textboxen, die noch was gesagt haben. Aber es war jetzt nicht, also das war ja ein NES-Spiel. Also da gab es halt noch keine tiefgreifende Story, die da musste man sich viel selber zusammenreimen. Aber da hätte, wie gesagt, hätte Warren Ellis halt auch echt viel draus machen können. Und meiner Meinung nach hätte man den Humor auch gerne ganz weglassen können, weil, also gerade am Anfang hat er mich doch eher genervt, diese blöden Sprüche und so.
Ja, mich auch.
Es nervt mich sowieso, wenn so ein Held, der jetzt kein Held sein will, dann immer zu sich selber solche Sprüche sagt. Also niemand würde doch zu sich alleine, weißt du, niemand um ihn rum und er steht alleine da und lässt irgendwie einen coolen Spruch raus. Also das ist doch auch totaler
Quatsch. In der Ballerei steht er dann so und so, alles tot um ihn herum und er so, oh.
Also ich mach das, wenn mein Mikro nicht an ist.
Wenn du durch Abwasserkanäle kriechst, dann sagst du auch solche Sätze wie, was ich nicht alles für ein Essen mache. Also
ja, genau. Jetzt will ich sogar Ninja-Schildkröten essen.
Ja, das wirkt halt dann auch teilweise echt so ein bisschen wie der erste Stirb langsam. Also so ein 80er-Jahre so ein 80er-Jahre Held, der eigentlich keiner sein will.
Das machen sie ja auch nur, weil sie halt ein erwachsenes Publikum appellieren wollen und vielleicht können wir da jetzt eine leise Schneise zu dieser Brutalität auch irgendwie schlagen, weil das fand ich unglaublich mies in Szene gesetzt. Ich finde, ich gucke gerne Sachen für Erwachsene und auch generell, ich finde es auch gut, wenn solche Vampirsachen und wenn generell Horror auch blutiger ist und so. Ich finde nur, so etwas muss sich dann halt eine Serie, ein Film auf eine dramaturgische Art und Weise verdienen. Also man muss erarbeiten. Also man muss ein Umfeld schaffen, man muss Charaktere schaffen, man muss eine Sensibilität dafür schaffen, dass die Brutalität und das Eidesblätter, all das ganze Blut irgendeine Art von Gewicht hat. Irgendwie, das hat Auswirkungen auf die Welt, auf die Charaktere. Und das scheitert beim Protagonisten ja sowieso schon daran, dass der so lethargisch ist, dem ist das völlig scheißegal alles. Das geht ja völlig an ihm vorbei. Und auch an vielen anderen Stellen hast du einfach immer das Gefühl, dass es einfach nur dazu da, um es auszuschmücken, aber nicht um die Konsequenzen von irgendeiner Art von Fluch oder so zu zeigen. Also man sieht da zwar irgendwie Menschen in zwei Hälften durch die Gegend fliegen, es gibt auch eine Szene, wo Kinder gegessen werden und sowas alles. Und theoretisch könnte das alles einen Impact haben, hat es hier aber nicht, weil das erstens an den Figuren komplett abprallt, das ist denen völlig egal, die merken irgendwie überhaupt gar nicht, dass um die herum alle sterben und du hast aber auch nie das Gefühl, dass es irgendwie das Volk oder so betrifft, man sieht zu wenig davon.
Ja, die rennen halt so zwei, drei Copy-Paste-Dorfbewohner rennen halt mit einem schmerzverzerrten Gesicht weg, aber das war's dann
ja,
auch schon.
Ja gut, also ich fand, als Dracula das erste Mal seine Horden losschickt da bei diesem Jahrestag, fand ich schon krass. Also wenn dann erstmal das Blut vom Himmel regnet und dann die ersten so weggeschlachtet werden, das fand ich schon, hatte auch auf mich einen Impact. Nur wenn dann Trevor in die Stadt kommt, dann hat's mich so ein bisschen verloren, weil dann hatte ich das Gefühl, ja, ist jetzt alles so ein bisschen random. Vor allem, da kommen nachts immer diese Viecher und tagsüber ist trotzdem ein normales Stadtleben. Das hat sich für mich nicht so ganz erklärt, weil die haben das jetzt versucht so zu, da kommt, da, da kommt jetzt auch die dritte Fraktion, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen, rein. Die haben sich dann so auf ihren Glauben und die Institution Kirche verlassen. Ja. Also das habe ich denen nicht abgenommen, dass die da trotzdem dann einen Markt aufbauen und tagsüber irgendwelches Trockenfleisch verkaufen, wenn sie wissen, dass nachts Dämonen sie abschlachten. Das hat, ergibt für mich einfach dann, ist das ist nicht glaubwürdig. Das ist nicht glaubwürdig. Aber an den Stellen, wo es glaubwürdig ist, wenn dann zum Beispiel Trevor Belmont gegen den gegen diesen Zyklopen kämpft. Das fand ich alles sehr cool und das hatte für mich auch einen Impact. Da habe ich auch gemerkt, okay, scheiße, wenn der jetzt getroffen wird, dann ist er hin. Und da hat man ja auch gemerkt, dass es das erste Mal war, wo er so auch so ein bisschen die Flatter bekommen hat. Weil natürlich ist ihm das alles scheißegal, weil er ja gesagt, am Anfang sagt, er hat schon Vampire getötet, noch und nöcher. Er kennt das alles schon, ihm interessiert es deswegen nicht mehr. Aber so ein Zyklopen, da ist er halt selber schnell Matsch. Und das finde ich dann auch wieder sehr gut im Sinne von Adaption von dem Videospiel. Weil wenn du in einem Videospiel auf so einen Ober-Endboss triffst, dann schluckst du auch erstmal. Und die können dich ja auch meistens mit einem Schlag irgendwie fertig machen. Und das fand ich dann. Ja,
das war sowieso die videospieligste Szene im Ganzen. Ja, also bei dem Zyklopen hat man gemerkt, okay, also es ist doch eine Videospielumsetzung, weil alles andere ist schon eher so halt storybasiert und da hat man nicht so viel Bezug zu der Castlevania-Serie als Spiel, außer dass halt Dracula und Belmont da rumturnt. Aber bei dem Zyklopen hat man so richtig die Verbindung auch gemerkt und hergestellt und reflektiert, ja. Ja, nee, mir ging's auch so. Also die Blutszene hätte ich auch, dieser Blutregen, der hat gut funktioniert, aber mir ging es ganz genauso wie dir, Lara, mit dem, dass die danach wieder so zum Alltag zurückkehren und sich dann wirklich da auf diese die Kirche wurde ja schon Lügen gestraft in dieser Serie, weil die ja die Hexe verbrannt haben und sie haben ja die ganz klipp und klare Beweisführung, dass sie A keine Hexe war und B quasi Gott nicht existiert, weil der ja sie nicht beschützt davor. Also die Kirche hat ja schon voll verschissen in dem Moment und diese Priester, die da immer noch so dran festhalten, denen nimmt man das ja ab, weil was bleibt denn anderes übrig? Aber den Dorfbewohnern, dass die nicht auch revoltieren gegen diese Kirche, die sie verraten hat, die sie nicht beschützt. Die Dämonen sind ja sogar in der Kirche, weißt du? Also wenn die da sogar reinlaufen können, dann ist ja alles zu spät. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin irgendwie ein mittelalter Dorfbewohner mit Mistgabel, das kenne ich aus anderen Serien ganz anders, wie schnell die Parteien wechseln und dann halt gegen die Kirche rennen. Und das hätte da auch ganz gut gepasst, wenn Belmont der schafft es ja an einer Stelle auch, die so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Aber
ja, das passiert ja dann auch sogar.
Aber das passiert davor nicht schon, komisch.
Es gibt da eine.
Das ist genau das davor.
Ja, Entschuldigung, es gibt da eine Szene, die ich auch in dem Zusammenhang ziemlich gut fand. Das ist die, wo diese Dämonen diesen Bischof, da gibt's ja einen Bischof, der auch die Frau am Anfang verbrennt und der denkt ja, dass er in seiner Kirche total sicher ist und dann kommt diese Szene, wo die Dämonen kommen und sozusagen seine sicher gedachte Kirche dann heimsuchen und die erklären ihm, dass Gott halt einfach nicht da ist. Und also ich bin selber Atheist, deswegen habe ich jetzt nicht so den Bezug zur christlichen Kirche. Ich finde aber an dieser Stelle sehr gut dargestellt, dass nicht die Religion das Problem ist, sondern das, was die Leute damit machen. Und das hat diese Szene, so einfach das ist, in diesem Kontext aber sehr gut gezeigt. Die sagen halt einfach, da haben die Dämonen auch klipp und klar deutlich gemacht, du nutzt dir etwas aus, du nutzt deine Machtposition aus und Gott schaut schon lange nicht mehr hin.
Und das macht jetzt komplett den Preacher um die Ecke und
sagt Hallo. Ja, aber das hat an der Stelle echt gut funktioniert und es war auch visuell eine echt gut gemachte Szene. So, es waren so diese 2 Minuten in der Folge, wo ich dachte so, wow, jetzt kommt vielleicht, wird's geil.
Und geil fand ich auch, dass der Dämon da so wohl artikulierend war. Genau. Er hat davor immer nur so Monster, Dämon, Baby fressen. Wirklich, also genau so. Und dann steht er in der Kirche und ist so wirklich. Er kann ihm quasi so sagen, ey, Alter, dein Gott ist tot. Ich stehe hier in deiner Kirche und ich köpf dich jetzt gleich. Genau. Und ich mach das jetzt. Ja. Du bist nichts, du bist falsch. Und das fand ich geil, dass der Dämon das auch so spricht.
Er sagt ja auch an der Stelle, wir lieben dich, ne? Also er sagt
ja irgendwie. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das finde ich super. Also nicht nur, dass er sich total gut artikulieren kann und ihm vor Augen führt, dass er einem sich selbst aufgesessen ist quasi und seinem eigenen Ego, sondern er sagt ja noch, du hast sogar für uns gearbeitet, anstatt gegen uns, weil wir lieben deine krasse Art. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen.
Nee, war völlig richtig. Das ist eigentlich genau das, was ich auch sagen wollte. Das fand ich super gut. Und das war ein sehr guter, also das war, wurde sehr gut dargestellt, dass die Kirchen nicht das Problem ist, sondern die Menschen, die, die diese Macht dann irgendwie dann auch ausnutzen und so. Und das ist durchaus ein Thema, mit dem ich dann, wo ich dann nicke und sage, gut transportiert. Da war ich ein bisschen überrascht, dass dieser Anime das dann, oder generell die Zeichentrickserie, dass dann das Thema dann nochmal aufgreift. Und das ist auch so das Grundproblem, das Dracula hat, ne? Ich glaube, Dracula sagt er selber jetzt auch nicht, dass er Gott hasst oder so. Er hasst halt die Menschen. Er sagt halt, das, was die Menschen mit der Religion machen und wie sie Religion instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke, das ist halt eigentlich das Hauptproblem. Und die Bürger, das wird halt, also auch wenn es nicht logisch ist, dass sie sich nicht dagegen wehren, aber es sind da ganz eindeutig die Leidtragenden und so. Und ich finde, das ist ganz gut transportiert eigentlich in diesen ersten 4 Folgen.
Ja, also ich finde halt, ich finde es zum Beispiel interessant, nochmal wegen dieser Szene in der Kirche, dass man nicht sieht, was mit dem genau passiert. Ich tippe schwer darauf, dass man ihn nochmal als einen späteren Bosskampf nochmal in Dämonenform vielleicht sogar sehen wird, weil vielleicht wird er ja nicht einfach nur getötet, sondern infiziert in irgendeiner Art und Weise oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich finde es auch gut, dass vorher immer schon so angedeutet wird, wie die Priester da mit allen Leuten umgehen und dass es halt die Menschen sind. Und Dracula sagt ja auch schon ganz am Anfang zu Alucard, es gibt keine Unschuldigen. Es hat sich keiner gegen sie gewandt, als die Lisa Tempest verbrannt wurde. Und deswegen gibt's keine Unschuldigen. Und ich bin halt einfach auch gespannt, wie dann im Fortlaufenden jetzt, wie videospielig es da dann noch wird. Weil wenn sie ja jetzt tatsächlich dann in das Schloss gehen, was ja eigentlich erst der Anfang auch der Spiele ist, frage ich mich halt schon, wie sie das dann umsetzen. Müssen die dann irgendwie Gegenstände finden, um sie irgendwo einzusetzen und dann gehen Tore auf und davor müssen sie halt, um die Gegenstände zu bekommen, irgendwelche großen Monster kämpfen. Wie viel wird man vom Dracula die ganze Zeit sehen? Taucht er zwischendurch auf? Man sieht quasi parallel seine Storyline und wie jetzt die Kirche auch nochmal weiterhin auftritt, weil eigentlich sind ja jetzt der Bischof und der Priester und all diese Leute sind ja jetzt eigentlich schon tot, die da sind. Also ist die Kirche jetzt als Protagonist, als dritte Kraft ausgeschaltet oder schickt die dann nochmal eine eigene Spezialeinheit?
Aber dafür wurden sie eigentlich zu wichtig eingeführt, gell, irgendwie, ja.
Eben, genau.
Ich hoffe also, ja, dass sie in der zweiten Staffel, dass man als Vampirjäger dann auch einmal hochhüpft, mit der Peitsche gegen eine Kerze schlägt und dann kommt ein Hühnchen-Hühnchenschlägel raus. Also wenn das nicht in der Serie ist, dann ist es kein Castlevania-Film.
Oder so ein kleines Herz,
ja, fliegt genau.
Wie so ein Blatt. Also ich meine, die Kerzen hat man ja schon gesehen. Die wurden ja schon thematisiert. Stimmt, an einer Stelle. Trevor zu Alucard, wenn die da so runterfallen auch, und dann sieht er diese elektrischen Lichter und sagt so, ich kenne diese Lichter, das ist Dracula. Und da habe ich schon gedacht, jetzt haut er mit der Peitsche drauf, aber leider nicht. Also hoffentlich passiert das ja. Das wäre, ich meine, da hätten wir ja wieder die Möglichkeit, dass wenn schon Humor drin ist, dass sie es irgendwie machen.
So ein Schlägel, genau. Und alle gucken sich so blöd an. Weil Netflix hat ja auch mit dem NES-Theme so ein bisschen gespielt. Zwar nicht in der Serie, aber zumindest in der Werbung, in der PR davor, gab es auch so einen Trailer, wo man wirklich das NES auch gesehen hat und den Ladescreen von Castlevania und so weiter. Also sie wissen ja schon, wer das guckt. Also da war mir zu wenig, ehrlich gesagt, ein bisschen drin. Es ist schon Castlevania, aber es ist, da kann schon auch noch mehr passieren, absolut.
Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie sich die großen, guten Insider halt vielleicht wirklich für die größere zweite Staffel aufgehoben haben, weil sie sagen, dann kriegen wir bestimmt auch mehr Budget und können mehr machen. Aber weil du gerade schon Theme gesagt hast, was mich zum Beispiel nicht so gut überzeugt hat, war der ganze Soundtrack und die Musik, die in der Serie war. Mhm. Das war für mich sehr hintergründig und hat kaum einen Eindruck hinterlassen.
Habe ich auch überhaupt nicht mehr im Ohr jetzt. Also es bleibt, ist überhaupt nicht hängen geblieben. Ja. Und gerade Castlevania-Spiele halt leben wirklich von der Musik. Also jeder erkennt sein Lieblings-Castlevania-Musikstück irgendwie so, ja.
Das war halt scheiße, stimme ich zu. Ja. Das muss man leider sagen. Das ist wie der Zeichentrickstil an vielen Stellen, das ist 0815.
Ja. Aber es hat mich halt nicht so, also der Zeichentrickstil, da kann man vielleicht auch viel mit Geschmackssache argumentieren, das weiß ich nicht. Also klar ist es handwerklich auch ganz klar an einigen Stellen nicht gut, aber trotzdem kann man das ja mögen und nicht mögen, aber die Musik war halt irgendwie einfach gar nicht da.
Ja, genau. Wird auch nie richtig akzentuiert, die wurde nie in den Vordergrund gehoben irgendwie und da gebe ich euch recht. Also ich habe, das ist das, was ich von Castlevania weiß, also zum Beispiel diese Neuauflagen allein, die haben ja gigantische Musik. Und ich finde auch, wenn ich jetzt so richtig die Tunes von früher noch in Erinnerung habe, sind ja schon, das ist ja die alten Konami-Spiele, die ja alle irgendwie coole Musik hatten. Und das ist halt schon ein bisschen schade, dass das nicht kam. Gerade so in den Action-Szenen hätte man ja richtig geil aufdrehen können. Also warum nicht, also wenn das sowieso schon alles modernisiert ist, warum nicht dann so richtig fette Rock-Versionen von den alten Tunes? Also auch gar nicht mal so abwegig. Das hätte ja auch ganz gut reingepasst in diesen Ton, den die da angeschlagen haben. Das ist schon ein bisschen schade, dass es da nicht kam. Das war einfach so im Hintergrund ein bisschen gedöns und manchmal dreht er das ein bisschen auf. Also bei diesen Szenen, wo dann, also gerade am Anfang, wenn diese Apokalypse da losgeht, dann merkt man schon, da ist ein Soundtrack, aber der war so sehr im Hintergrund, das haben sie dann eher den Geräuschen überlassen. Und das ist ein bisschen schade. Und es gibt so viele Szenen, also diese eine Stelle, die Manu beschrieben hat, wo die da so runterstürzen, durch diese Zahnräder durch, da wird ja nicht gesprochen. Da gibt's ja nicht mehr so großartige, also man hört sie ja nicht mal keuchen oder klettern oder so großartig, sondern hätte man ja wirklich viel mit Musik machen können, um das noch ein bisschen aufregender zu machen.
Und das ist jetzt auch kein Unbekannter. Also ich habe gerade mal seine Wikipedia-Seite angeschaut. Trevor Morris, der hat für über 60 Filme, Serien und auch ganz viele Videospiele, Dragon Age Inquisition und Command & Conquer damals auch schon und hat auch für Kinofilme Olympus und London Has Fallen und sowas gearbeitet. Also ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt oder so. Aber er hat die Musik für Iron Fist gemacht. Vielleicht sagt das schon alles.
Alle, die bei Iron Fist mitgemacht haben, sind verbrannt.
Ja.
Verbrannte Erde.
Was aber der Stelle, was mit Musik so ein bisschen zu tun hat, klang in meinen Ohren, die Sprecher fand ich dafür fast alle sehr gut. Das sind wirklich auch professionelle Schauspieler. Graham McTavish als Dracula funktioniert super. Und auch James Callis als Alucard. Den liebe ich aus Battlestar Galactica. Da hat er mitgespielt oder bei Eureka oder solchen Serien. Und die sind wirklich echt, echt gut. Mir gefällt nur die Stimme von dem von Belmont überhaupt gar nicht. Ja, Armitage, genau. Die finde ich irgendwie, also seine ganze Art, sein Charakter ist es, glaube ich, auch hauptsächlich. Haben wir ja schon drüber geredet, aber auch die Stimme finde ich irgendwie langweilig, auch von ihr. Gefällt mir nicht.
Ja, also sie hat so eine Standardstimme und er, finde ich, macht halt diesen eher langweiligen Charakter auch durch die Stimme nicht interessanter. Ja, genau. Also auch da hätte man irgendwie das brechen können, indem man ihm irgendwie, also man kennt den Armitage ja als Schauspieler, der war ja in den Hobbit-Filmen, war ja der Zwergenanführer, ne? Thorin, irgendwas, Eichenschild. Und da passt halt auch seine Stimme zu ihm. Der ist halt ein bisschen, ne, der mit Vollbart, also so ein bisschen wie der Aquaman-Schauspieler jetzt. Da passt es dann auch zum Bild. Aber zu einem Trevor Belmont, der irgendwie auch, weißt du, so, da passt diese sehr basslastige Stimme einfach auch nicht so. Ich muss aber sagen, ich habe die Serie komplett auf Englisch geguckt und dann jetzt nochmal kurz in zwei Folgen auf Deutsch reingeschaut und da muss ich sagen, fand ich es aber auch okay. Also man kann die durchaus auch auf Deutsch gucken, ohne dass man sich jetzt dafür fremdschämen muss. Das funktioniert, finde ich, schon ganz gut auf der Ebene.
Ja, gut, dass es überhaupt gibt. Also hätte ich jetzt gar nicht mit erwartet.
Es wäre jetzt eh nicht so lippensynchron durch den Zeichentrick. Genau. Deswegen kann man das sicherlich auch in anderen Sprachen ganz gut gucken.
Was mich interessiert hätte, wäre, was leider nicht dabei ist, wie eine japanische Version davon wäre. Weil
ja gut, es ist halt eine US-Produktion, gell? Da gibt es gar keine japanische. Genau.
Leider. Ja, ist eine witzig, ne? Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ich glaube, Französisch gibt es noch als Tonspur.
Ja, gut,
nett. Ja, könnte man ja auch mal ausprobieren, wie sich das dann anhört, ob dann
ob das Moment dann mal, ist das jetzt auch in Japan? Ist das jetzt auch in Japan schon rausgekommen und die haben da keine japanische Tonspur reingetan?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur bei mir keine japanische gefunden und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es jetzt schon raus ist in Japan, dass die dann weiß ich nicht, also wahrscheinlich haben die dann keine, also sonst, warum sollten die nur
also
die
japanische einführen? Auf Netflix Deutschland gibt es keine japanische Sprachversion. Also das ist ja nur das, was jetzt hier interessiert. Ja. Wenn es nach Japan exportiert wird, was es sicherlich wird, dann werden die das sicherlich auf Japanisch auch noch synchronisieren.
Aber Audio ist, ich bin ja gerade mal im Browser drin, gibt es echt einiges. Französisch, Italienisch, Türkisch, Deutsch, Englisch. Also die Sprachen sind, ich denke mal, das werden die lokalisiert haben. Das wäre frech, wenn
schon echt frech,
ja. Wenn es kein Japanisch gäbe an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Ja. Was ich jetzt interessant finde, ist, ihr findet die Serie ja doch beide ziemlich mies. Ich finde sie okay. Und trotzdem kriegt die ja doch recht gute Bewertungen. Ne? Also IMDb 8,2 und Metacritic irgendwie über 70. Das ist das hat mich dann doch überrascht, weil ich habe viele in meiner Bubble gehabt, die gesagt haben, boah, das sieht aber nicht gut aus und das gefällt mir nicht und so. Also erscheint aber doch irgendwie eine große, entweder ist die Die-Hard-Fanbase, die alles, wo Castlevania draufsteht, abfeiert, doch so groß. Oder es gefällt doch manchen Leuten. Vielleicht sind die Amerikaner da auch weniger, jetzt bin ich fies, anspruchsvoll.
Also ich habe auch sehr viele positive Reviews gehört, auch viele amerikanische und so, die das irgendwie cool fanden. Vielleicht auch, ich habe keine Begründung dafür, aber wie du am Anfang schon mal irgendwo an einer Stelle gesagt hast, ich habe es ja auch weitergeguckt, weil halt Castlevania draufsteht, weil ich Warren Ellis irgendwie schätze und weil ich dann dachte, das wird sich schon irgendwie noch rappeln irgendwie so. Und die ersten 4 Episoden, ich fand den Anfang toll und das Ende, also dieser Schlusskampf, den kann man sich wirklich anschauen und dann darauf auch hoffen, dass die erste Season mehr draus macht aus diesem Potenzial. Also ich fand es jetzt nicht eine komplette Katastrophe, aber ich hätte mir zum Beispiel Folge 2 und 3 kann man sich irgendwie meiner Meinung nach fast komplett schenken. Also das hätte man auch sehr viel kürzer erzählen können, was da passiert und etabliert wird. Und was wir jetzt pro und contra haben, haben wir ja ausführlich jetzt hier geschildert. Es ist nicht eine komplette Katastrophe, aber jetzt mal einfach jetzt mal so überlegt, wenn es jetzt einfach eine Vampir-Anime-Serie wäre und da würde nicht Castlevania draufstehen, dann hätte ich es nach der ersten Folge garantiert nicht weitergeguckt. Da hätte ich gedacht, nö. Und ich glaube, dass das echt ein großer Bonus ist da drauf.
Ich muss mich ehrlich gesagt zwingen, das zu gucken.
Du hast nur weitergeguckt, weil ich gesagt habe, wir podcasten
drüber. Ich habe es wirklich nur geguckt wegen dem Dingens, wegen diesem Podcast. Also ich fand es ganz grausam.
Aber du bist ja auch nicht so der Castlevania.
Ich mag Castlevania nicht und ich habe, glaube ich, aber auch einfach mittlerweile zu viele andere Trickfilme, Trickserien gesehen, die mich deutlich mehr bewegt haben. Also selbst auf Netflix gibt es eine deutlich spannendere Auswahl als jetzt ausgerechnet Castlevania. Wenn dieser Name da nicht drauf wäre, wird das einfach kein Mensch gucken.
Ja, im Nachhinein, weil ich ja wie gesagt nicht so bewandert bin in dem Anime-Bereich, aber ich habe dann mit anderen Leuten gesprochen, die haben mir dann so 2-3 Sachen empfohlen, unter anderem Vampire Hunter D. Bloodlust, den gibt's auch komplett auf Deutsch und Englisch auf YouTube. Und der ist aber schon deutlich älter und die haben mir den immer so groß angepriesen und ich muss sagen, ja, also so viel cooler ist der jetzt auch nicht. Also wenn man halt mit dieser ganzen Vampir-Thematik nichts anfangen kann als Anime, also die haben halt, da ist halt auch die Hauptfigur ist quasi so wie der Alucard in Castlevania, also ein sehr androgyner Typ, der immer nur total lethargisch vor sich hinredet und immer nur ganz, alles ist ihm egal und nichts kann ihm was anhaben eigentlich. Und da ist auch so ein bisschen, da sind ein paar ähnliche Themen drin. Da gibt's auch einen Vampir und eine Menschenfrau, die sich irgendwie lieben. Aber es ist nicht dieselbe Geschichte, aber es ist ein bisschen ähnlich. Und es ist ein bisschen futuristischer auch. Also man kann bestimmt bessere Vampir-Animes gucken als jetzt Castlevania. Ich werde aber, wenn die zweite Staffel rauskommt, auf jeden Fall die ersten 1, 2, 3 Folgen gucken. Dann. Ja. Also, soweit interessiert es mich dann doch. Wenn jetzt da eigentlich Castlevania drauf gestanden hätte, hätte ich es wahrscheinlich aber auch nicht mal angefangen, weil ich bin halt auch der Vampir-Thematik gerade so ein bisschen überdrüssig, was das angeht. Ich gucke gerade noch eine Van Helsing-Serie die auf Netflix läuft. Ist keine Original, aber ist eingekauft, aber gibt's halt auch eine Serie, die damit spielt. Die spielt aber in der Jetztzeit und ist modern. Aber das ist dieses Thema dann immer wieder, irgendwann hat man halt auch genug, genauso wie man von den Zombies irgendwann genug hat. Ja.
Man kann ja auch gute Sachen erzählen. True Blood fand ich zum Beispiel mal, auch wenn es hinten raus sehr trashig wurde, aber True Blood, die erste Staffel, die ist großartig, finde ich, weil die halt auch so mal erzählt, wie würde denn eine Gesellschaft funktionieren, wenn die sich outen, die Vampire, und dann halt ein synthetisches Blut trinken. Klar, sowas habe ich jetzt nicht erwartet bei Castlevania als Serie, weil das ja schon eher klassisch ist, aber ich hätte mir zumindest ein bisschen Inspiration gewünscht, das ein bisschen zu modernisieren oder spannend zu erzählen zumindest. Ja. Also ich werde es mit wie du machen, ich werde mir die ersten Folgen, da werde ich aber definitiv nicht sagen, ich ziehe das komplett durch, wenn es mir nicht gefällt, aber wir werden uns die ersten Folgen mal angucken, wenn es dann soweit ist, und dann lade ich dich auf jeden Fall wieder zum Podcast ein, okay. Da können wir ja mal nach den ersten 4, 5 Folgen ein kleines Recap machen, ja. Ob es anders weitergeht, wie das dann ist, wenn die im Schloss angekommen sind, was mit Dracula passiert, dann müsst ihr euch das nicht unbedingt anschauen, aber dafür anhören, und dann gucken wir mal zusammen, ob wir das vielleicht weitergucken. Machen wir es so?
Ja, sehr gerne.
Ich wollte jetzt noch mal kurz abschließend ergänzen. Ich habe jetzt gerade mal hier im Katalog von Netflix geguckt. Also wer jetzt unbedingt Animationen und Vampire kombinieren will, da gibt's noch zwei andere Vampirserien. Die eine heißt Blood Plus und die andere Trinity Blood. Die habe ich beide nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass die ganz gut sein sollen. Also wenn ihr da jetzt Blut geleckt habt, dann könnt ihr da noch mal gucken. Also Netflix hat eine kleine, aber ich glaube gar nicht so schlechte Auswahl an Animes. Und das sind die beiden, die Vampir-Thema, die mir jetzt hier aufgefallen sind. Also vielleicht dann da noch mal probieren, wer da sowas gucken möchte.
Mich würde jetzt auch interessieren, also auf dem Discord haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, aber mich würde jetzt natürlich auch von allen Zuhörern und Zuhörerinnen interessieren, wenn ihr euch die vier Folgen angeschaut habt, was ihr darüber denkt, könnten mal gerne mal wieder ein bisschen kommentieren unter dieser Folge und drüber reden, da wir jetzt ja eh schon über die Folgen gespoilert haben, haltet euch nicht zurück, wir reden über die kompletten vier Folgen und dann können wir da gerne weiter diskutieren auf dem unter diesem Blogpost oder kommt zu uns auf dem Discord vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch auf der Webseite. Super. Lara, bei euch bei Polygamia, beim Polycast, war das auch schon Thema bei euch, die Serie?
Wir haben überlegt, ob wir drüber casten und dann fanden wir aber, naja, doch zu kurz und ja, waren auch nicht beide so begeistert, dass wir gesagt haben, nee, das sparen wir uns dann einfach.
Genau, aber dann lohnt sich's umso mehr, bei euch mal vorbeizuhören. Da gibt's dann auch so Themen wie, keine Ahnung, was habt ihr gerade geguckt? Valerian, Spider-Man Homecoming, also auch recht aktuelle Sachen.
Ja, genau. Genau,
oder auch über Spiele. Sehr schön.
Dann gerne. Das ist eine Folge beim Filmquartett, ne?
Und demnächst, genau, ich bin ja noch bei einem anderen Podcast, der sich nur mit Filmen auseinandersetzt, das Filmquartett. Und da war Micha zuletzt jetzt Gast.
Ist da der Micha dabei? Ah, ich dachte gerade schon, okay.
Die Folge bearbeite ich gerade. Und da haben wir uns dem großen Thema Regisseurinnen und warum sie so unbekannt sind gewidmet. Und das ist eine sehr coole Folge. Und das kann ich nur sehr empfehlen, dann, wenn ihr soweit.
Das ist ja witzig, da habe ich ja die Entstehungs-, ich erinnere mich an eine Diskussion auf unserem Discord. Ist das daraus entstanden?
Genau.
So entstehen Podcast-Folgen. Also es lohnt sich, auf dem Discord vorbeizukommen.
Definitiv, sind immer viele coole Diskussionen da.
Ja. Sehr schön. Wunderbar, dann sehen wir uns dann gleich direkt auf dem Discord-Server. Und ihr könnt natürlich auch dieses Projekt weiterhin unterstützen auf patreon.com/insertmoin. Da würden wir uns natürlich ebenfalls sehr freuen und natürlich auch über Bewertungen im iTunes Store. Da fehlen uns noch ein paar Sternchen. Wir haben jetzt die 500 Bewertungen geknackt, aber da brauchen wir noch ein paar, um weiter oben in der Liste zu bleiben, neben diesen ganzen anderen Spiele-Podcasts. Und bei dem Zuge könnt ihr ja gleich auch mal bei Polycast ein paar Sternchen lassen.
Schön.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.